HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Büchler. Als Weißer fällt man inzwischen auf in Haiti. Das sagt Katja Maurer und sie weiß, wovon sie spricht. Sie arbeitet in der Pressestelle von Medico International und berichtet regelmäßig aus Haiti. Noch im Herbst letzten Jahres war sie in Port-au-Prince, der Hauptstadt des armen Karibikstaates. Es ist keiner mehr da, sagt sie, und meint die unzähligen Helfer und Organisationen, die nach dem Erdbeben von 2010 ins Land strömten. Verschwunden sind auch viele Millionen an Hilfsgeldern. Geblieben ist die Tatsache, dass es den Haitianern 10 Jahre nach der Katastrophe, bei der mehr als 300.000 Menschen starben, nicht besser geht. Warum nicht? Und wie kommt es eigentlich, dass Haiti sie nicht loslässt? Fragen an Katja Maurer, jetzt in hr-info das Interview. Frau Maurer, Sie waren im September letzten Jahres in Haiti, in der Hauptstadt Port-au-Prince, und mich interessiert, was Sie da gesehen und erlebt haben. So ein paar Bilder für meinen Kopf. Wie ist das zum Beispiel, wenn man jetzt in der Hauptstadt des Landes ankommt, aus dem Flughafen raus, nimmt man sich da ein Taxi und fährt zum Hotel? Geht das so?
Das würde unter normalen Umständen so gehen, aber Haiti befindet sich eigentlich seit Juni letzten Jahres in einem Ausnahmezustand. Es gibt eigentlich ständig Demonstrationen, die auch mit Barrikaden verknüpft sind, die auch brennen. Deshalb muss man sich sehr, sehr gut auskennen, um vom Flughafen an den gewünschten Ort zu kommen. Ja, also man muss erstens gut vernetzt sein mit den Strukturen vor Ort, um zu wissen, wo gerade keine Barrikade brennt. Man braucht einen einheimischen Fahrer, der kundig ist. Wir haben ein Hotel, das nicht weit vom Flughafen ist, eben aus diesen Gründen. Also wir müssen nicht durch ganz Port-au-Prince fahren, rauf nach Pétionville, um im Hotel zu landen. Von daher hatten wir kein Problem. Wir sind von Freunden abgeholt worden. Zurzeit ist die Situation anders. Zurzeit sind die Barrikaden abgebaut, weil die brauchen jetzt einfach mal einen Moment der Normalität. Aber ich bin ganz sicher, sie werden wiederkommen.
Das heißt also, einfach so sich frei bewegen ging zu der Zeit nicht, als Sie da waren?
Als ich da war, ging das nicht, weil tatsächlich jeden Tag Demonstrationen stattfanden, die da gerade in dieser Form begonnen haben. Das bedeutete, wir waren immer mal draußen, aber wir waren auch 3 Tage im Hotel und konnten das Hotel nicht verlassen. Haiti sieht heute so aus, als Sie in Haiti waren, da waren wahnsinnig viele internationale Helfer, die UNO, viele Weiße, die sind alle weg. Haiti ist auf sich selbst zurückgeworfen und das drückt sich auch in der Hautfarbe aus. Das heißt, wenn ich mich da als Weißer in einem schicken Auto bewege, dann bin ich möglicherweise eine Provokation. Ich konnte nie unterscheiden, ist es jetzt meine Angst, die ich habe, ja, auch vielleicht eine Angst, die Klischee ist, oder ist sie berechtigt?
Also Sie haben Angst gehabt tatsächlich?
Nein, ich hatte keine, weil ich dachte, ich habe einen Presseausweis, ich schreibe über Haiti und ich kann es denen auch erklären. Das Auto ist gefährdet, also man bewegt sich normalerweise als Journalist in Haiti zurzeit mit schusssicherer Weste und mit dem Mopedfahrer. Ja, dann kommt man auch an den Barrikaden vorbei, da ist man wendig etc. Aber wirklich Gefahr geht eigentlich aus von der Polizei, von der haitianischen Politik. Als ich dort war, hat ein Senator auf einen Journalisten geschossen und einen Fotografen und auch getroffen. Ja, das Bild ging um die Welt damals im September, wie der da steht, einfach aus seinem Auto rausgeht und anfängt loszuschießen. Dieser Mann ist nach wie vor Senator und steht auch vor keinem Gericht.
Ich kann mich daran erinnern, dass an den Straßenrändern in Port-au-Prince waren immer ganz viele Händler. Das war sehr bunt. Man hat auch diese Schulkinder gesehen, die in wunderschönen Uniformen, die Mädchen mit geflochtenen Haaren, so sehr bunt in ihre Schulen gegangen sind. Also eigentlich so ein pralles Leben. Ist das noch so? Haben Sie das erlebt?
Das ist jetzt natürlich unterbrochen. Das nannte sich jetzt die letzten 3 Monate P-Block, also blockiertes Land. Das heißt, die Kinder sind 2 Monate lang nicht zur Schule gegangen. Es gab immer Geschäftsleben, wenn es möglich war, aber die großen Supermärkte, die es jetzt besonders für Mittelschicht und Oberschicht ja doch gibt, waren geschlossen. Aber sobald es möglich ist, sind die Leute auf der Straße, weil wo sonst sollen sie sein? Ja, sie leben in Hütten, 80% der Bevölkerung von Port-au-Prince ist Armutsbevölkerung. Also die befinden sich immer auf der Straße.
Das heißt, die müssen ja auch irgendwo was kaufen, die müssen sich ja auch ernähren. Ich nehme mal, das ist ja auch alles gestört dann jetzt im Moment.
Ja, das sind natürlich die Haitianerinnen und Haitianer sind ja wahre Überlebenskünstler. Und das ist für uns Westler, möchte ich mal sagen, einfach nicht durchschaubar, wie das funktioniert. Aber es gibt irgendwie, werden Gelder überwiesen aus dem Ausland, irgendwie zirkuliert ein kleines Kapital, das von Hand zu Hand geht, dann kann der eine was kaufen und dann verdient der andere etwas. Also die größte Krise war eigentlich die, weshalb die Demonstrationen auch ursprünglich begonnen haben, als die Regierung nicht in der Lage war, die im Hafen stehenden Öltanker zu bezahlen und es tatsächlich kein Benzin gab, weil das ist der Kreislauf, der ökonomische Kreislauf für die Mehrheit der Bevölkerung. Benzin, dann hat jemand ein Motorradtaxi, was ja auch das verbreitetste Form von Taxi ist. Und damit zirkuliert ein bisschen Geld. Einer, der das fährt und oder diese Tuk-Tuks, wenn Sie sich erinnern. Ja? Also das sind die Busse sozusagen, mit denen man sich in Port-au-Prince bewegt. Wenn die nicht fahren und die sind in der Zeit nicht gefahren, dann heißt es wirklich, dass das Land stillgestanden hat.
Ich kann mich daran erinnern, dass als wir da waren von HR Info nach der Katastrophe, nach dem Erdbeben und im Jahr danach, Trümmer notdürftig weggeräumt waren, der Regierungspalast immer noch da lag und auch die Kathedrale in der Stadt längst nicht wieder aufgebaut war, sind die da einen Schritt weitergekommen?
Das auf jeden Fall. Also was tatsächlich nach 10 Jahren geschafft wurde, die Trümmer sind weg, die Straßen sind gemacht. Wenn Sie sich erinnern, damals nach dem Erdbeben waren das ja alles Flammenstraßen, wenn es geregnet hat. Also der ganze Asphalt war ja aufgebrochen. Riesenschlaglöchern. Der ganze Asphalt war irgendwie aufgebrochen, warum auch immer. Das ist jetzt eine asphaltierte Stadt. Die Trümmer sind weggeräumt. Zu der Kathedrale kann ich Ihnen nichts sagen, weil wir tatsächlich in das alte Stadtzentrum nicht fahren konnten aufgrund der...
Sind Sie gar nicht hingekommen?
Nein, weil da konzentrierte sich sehr viele Demonstrationen. Aber es ist auch alles weggeräumt. Und es sind auch weitestgehend die Lager, die wir ja auch am Anfang nach dem Erdbeben kennengelernt haben, die sind auch alle weg. Die Frage ist nur, wohin die Leute gekommen sind.
Ob es denen tatsächlich besser geht. HR Info, das Interview mit Katja Maurer von Medico International. Sie war im Herbst noch in Haiti. Frau Maurer, die Eindrücke, die Bilder, die Sie geschildert haben, die ich jetzt im Kopf habe, die lassen nicht viel Gutes hoffen für das Land. Das klingt eher nach einem Land in Auflösung, nach einer Regierung in Auflösung. Und das deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was der Arzt Jean-Gardy Marius uns berichtet. Der betreibt mit Spendengeldern ein kleines Hospital 60 Kilometer nördlich von Port-au-Prince. Und er sagt ja, eigentlich ist seit dem Erdbeben nichts besser geworden.
I mean, to be honest with you, nothing has improved in the last 10 years after the earthquake in Haiti. Nothing. The health situation in this country is become more and more critical. For example, today, I was witnesses in my own hospital. Pregnant women dying in front of me, and I could do anything for them. So that's give you an idea how the situation is in Haiti.
Also er sagt, aus seiner Sicht hat sich gar nichts verbessert in den letzten 10 Jahren nach dem Erdbeben. Und in seinem Metier im Gesundheitswesen ist die Situation sogar noch kritischer geworden. Und dann erzählt er, dass in seinem kleinen Hospital vor seinen Augen eine schwangere Frau gestorben ist, weil er nicht die Mittel hatte, ihr irgendwie zu helfen. Was dramatisch ist für einen Arzt. Er spricht auch weiter noch von Mangelernährung, von schlechtem Zugang zu sauberem Wasser. Also aus seiner Sicht hat sich gar nichts gebessert. Frau Maurer, teilen Sie diese negative Ansicht?
Ich muss sie teilen, weil nicht weil ich das beurteilen kann, sondern weil wir Partner in Haiti haben, das Menschenrechtsnetzwerk, die immer ein Monitoring der Hilfe gemacht haben und die wirklich festgestellt haben, es ist nichts besser geworden, es ist sehr viel Hilfsgelder sind wieder ins Ausland gegangen. Also wir haben einen Niedergang Haitis in unbeschreiblichem Ausmaß und meiner Ansicht nach können wir das nicht nur auf Haiti schieben.
Da fragt man sich aber, wie kann das sein? Also das war eine der größten humanitären Hilfsaktionen, die damals angelaufen ist. Die ganze Welt war betroffen, wir auch. Und es sind Milliarden versprochen worden, bereitgestellt worden. Es ist auch viel Geld geflossen. Aber ist das tatsächlich so, dass das Geld nicht bei den Armen angekommen ist am Ende? Wo ist es geblieben?
Also das ist natürlich nicht so ganz so einfach zu beantworten, weil es ist sicherlich auch sehr viel gemacht worden. Das Problem ist aber, dass Haiti, wie sehr, sehr viele andere Länder, sich in einer strukturellen Krise befindet. Und diese strukturelle Krise, die ist nicht angegangen worden. Die Opfer des Erdbebens zum Beispiel. Das Erdbeben hatte eine Stärke von 6,7. Es ging, glaube ich, 1,5 Minuten. Es hatte ein paar Besonderheiten, warum es so viele Schäden verursacht hatte. Aber eigentlich ist der Hauptgrund für die Schäden liegt ja darin, dass Port-au-Prince in einer Weise urbanisiert wurde in den letzten 20 Jahren, wo Leute einfach vollkommen ungeschützt waren.
Also da fallen mir diese Hänge ein, wo diese Hütten wahrscheinlich ohne jede Bauvorschriften.
Und
wenn eine fällt, rutschen alle runter.
Genau,
sozusagen.
Also das ist, und es gibt eine Geschichte, die mich damals zutiefst beeindruckt hat und mich irgendwie an dieses Land so verknüpft hat, weil das auch Partner von uns waren. Wir haben damals ein Komitee von Bürgern unterstützt in Carrefour-Feu, das ist ein Stadtteil, so ein Armenviertel von Port-au-Prince, die gesagt haben, wir brauchen die Brücke wieder, damit wir ins Zentrum kommen. Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, wir haben hier Mittel zur Verfügung als Nothilfemaßnahme, ihr baut die Brücke wieder auf. Und dann haben wir aus Zufall erfahren, wie dieses Carrefour-Feu zustande gekommen ist. Die Leute in Carrefour-Feu sind alle aus Artibonit. Das ist die einstige Reiskammer von Haiti. Dort haben die als Bauern gelebt. Dann gab es eine Auflage der USA, dass Haiti seinen Reismarkt liberalisieren soll.
Also öffnen für?
Öffnen für amerikanischen subventionierten Reis. Deutschland macht dasselbe mit Afrika. Also subventionierter Reis nach Haiti. Der ganze haitianische Reismarkt ist zusammengebrochen. Die haitianischen Produzenten, die einen qualitativ sehr, sehr guten Reis produziert haben, haben in diesem Konkurrenzkampf verloren. In Carrefour-Feu lebten die Leute, die aus Artibonit nach Port-au-Prince gehen mussten, weil sie einfach auf dem Land nicht überleben konnten, weil der Reis nicht mehr absetzbar war. Und das ist eine Geschichte, das heißt, sie haben einfach nichts, wovon sie leben können. Sie hoffen, bevölkern die Ränder der Straßen und verkaufen etwas in der Hoffnung, dass es ihren Kindern oder ihren Kindeskindern in den Städten besser gehen wird. Das ist der entscheidende Punkt. Wir denken, wir helfen, aber eigentlich befriedigen wir vorwiegend unsere eigenen Interessen. Weil es war gut, wie Bill Clinton gesagt hat, für die Bauern von Arkansas, es war nicht gut für die Haitianer.
Also wenn man jede Menge Lebensmittel dann nach so einer Katastrophe in so ein Land schickt.
Nicht nur nach der Katastrophe, das war ja vor der Katastrophe.
Und vorher auch schon. Ja. Aber lass uns nochmal auf der Spur von den Milliarden bleiben. Sie sagen, es ist viel gemacht worden. Da würde ich mal sagen, zum Beispiel Hafen- und Industriepark in Caracol an der Nordküste. Da wurden ja, ich sage jetzt mal, Millionen versenkt, aber der Hafen ist nie gebaut worden.
Also das ist sicherlich so ein Beispiel, wo man sieht, wo auch Gelder verschwunden sind. Also bei diesem Hafen von Caracol, das wurde als das Herzstück des Wiederaufbaus von Haiti betrachtet, als die Lösung für die strukturellen Probleme. Wir schaffen Arbeitsplätze und das ist im Textilbereich. Es gibt billige Arbeitskräfte in Haiti. Es gab einen taiwanesischen, wenn ich mich recht erinnere, koreanischen Geschäftsmann, der gesagt hat, ich baue da eine Fabrik hin und dann wird das auf den US-amerikanischen und nordamerikanischen Markt.
Und
der Hafen, der war auch deshalb im Norden.
Ja.
Das ist ein sehr, sehr langes Projekt schon gewesen, was der UNO schon vorlag, vor 2010. Und die Idee ist sozusagen, statt Landwirtschaft machen wir Arbeitsplätze für die armen Haitianer im Textilbereich. Mhm. Und diese Idee ist vollkommen gescheitert. Den Hafen gibt es nicht. Es sind die Leute, die Ländereien dort hatten, Kleinbauern, enteignet worden. Also wieder sind Leute vom Land vertrieben worden. Und es gibt eben keinerlei Arbeitskräfte und die Arbeitsplätze.
Es gab diese koreanische Firma, produziert, aber eben auch die Leute wieder zu schlechten Löhnen beschäftigt, man könnte sagen ausbeutet.
Ja, aber es gibt da fast keine Arbeitsplätze. Mhm. Und gleichzeitig sind Riesenaufträge an US-amerikanische Firmen vergeben worden für Caracol. Es gibt Berechnungen, dass diese Aufträge zu 80% die Gelder zurückgeflossen sind in die USA über Gehälter und über Gewinne. Und es gibt auch Berechnungen, dass 50% der Aufträge an Unternehmen gegangen sind, die in und um Washington waren. Also das heißt, je näher man an der US-amerikanischen Regierung war, umso schneller war es. Ich möchte nur eins noch, ich würde sagen, das ist auch eine Form von Extraktivismus von Hilfsgeldern, was in Haiti gelaufen ist. Ja? Also das war eine Mine, wo viel Geld war und die hat man ausgeschöpft, bis sie leer war und dann ist man gegangen, weil heute ist ja in Haiti niemand mehr.
Die Zahlen, die Sie gerade genannt haben, die habe ich auch gefunden, die sind vom Center for Economy and Policy Research. Die hat eine Studie gemacht aus dem Jahre 2019 und um nochmal so ein bisschen die Größenordnung zu verdeutlichen, USAID hat seit dem Erdbeben bis 2019 2,3 Milliarden Dollar da investiert, zu denen, wie Sie sagen, dass der Großteil tatsächlich wieder zurück an amerikanische Firmen geflossen ist. Und nur 3%, sagt diese Studie, der Mittel ging tatsächlich an haitianische Firmen oder Organisationen, 3%. Und der Rest ist wieder außer Landes gegangen. Da weiß man, wo die Milliarden geblieben sind und warum man so wenig sieht in Haiti. Es gibt noch mal ein anderes Milliardenpotenzial, das auch, glaube ich, die Menschen noch mal sehr erzürnt hat in letzter Zeit in Haiti. Diese 4 Milliarden, die Venezuelas damaliger Staatschef Hugo Chavez aus dem Petrocaribe-Fonds ausgeschüttet hat. 4 Milliarden Dollar auch wieder, die sind auch verschwunden.
Was mit den Petrocaribe-Geldern geschehen ist, hart die haitianische Zivilgesellschaft akribisch nachverfolgt. Und das ist der Grund, warum man jetzt auch fordert, dass der derzeitige Präsident Moïse zurücktreten soll, weil man ihm persönlich nachgewiesen hat, dass er sich auch an diesen Geldern extrem bereichert hat. Genauso wie der Ministerpräsident, den er aufgestellt hat, der dann nicht gewählt wurde, dem man das auch nachweisen konnte. Also was jetzt passiert, ist, dass zum ersten Mal eine große Bewegung Rechenschaft fordert und fordert, dass es eine juristische Verurteilung geben soll. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Also wenn Haiti besser werden soll, dann müssen die Haitianer sich selbst ermächtigen und müssen genau das einfordern, was sie jetzt einfordern. Also das sind keine reinen Brotaufstände, sondern hier geht es wirklich darum, andere Institutionen zu schaffen, in denen eine Art von Gemeinwohl wieder entstehen kann, damit es Haiti auf Dauer besser geht.
Frau Maurer, wir haben jetzt erfahren so ein bisschen, wo diese Milliarden so verschwunden sind im Laufe der Jahre. Und wir haben auch erfahren, warum die Menschen derzeit so auf der Straße sind, warum sie so empört sind. Nicht nur, weil es nichts zu essen und kein Benzin gibt, sondern auch, weil sie erkannt haben, dass die Regierung und die Mächtigen im Lande eigentlich ihnen das Geld klauen, wenn man es mal so ganz platt sagt. Als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, hatte ich ja öfter mal so das Gefühl, oh Mann, das ist alles total hoffnungslos da in Haiti. Die können ja eigentlich überhaupt nicht auf den grünen Zweig kommen. Jetzt sind Sie aber als Hilfsorganisation trotzdem vor Ort und seit Jahren auf Haiti engagiert. Sie haben nicht aufgegeben. Aber frage ich mich, wie kann man in so einem Land, mit solchen Strukturen, wie kann man überhaupt helfen? Das muss doch eine ganz andere Hilfe sein, als zu sagen, wir bauen euch jetzt hier mal ein Haus hin. Was machen Sie?
Wir haben einmal von Anfang an zusammengearbeitet mit Menschenrechtsorganisationen. Wir haben gesagt, es muss eine eigene haitianische Stimme geben, die auch diese Hilfe versucht zu kontrollieren. Deswegen haben wir mit dem Menschenrechtsnetzwerk RNDDH zusammengearbeitet über viele, viele Jahre. Also zum Beispiel jetzt, sie machen Menschenrechtserziehung bei der Polizei und in den Gefängnissen, weil viele Leute sitzen ewig in Haft, ohne ein Urteil zu haben. Also sind sehr, was jetzt sozusagen innere Rechtsstaat in Haiti anbetrifft, sehr aktiv. Sie versuchen rauszukriegen, wenn es Menschenrechtsverletzungen gegeben hat. Zum Beispiel hat es letztes Jahr ein Massaker in La Saline gegeben. Das ist ein Elendsviertel in Port-au-Prince, wo 70 Menschen umkamen. Die sind hingegangen, die haben die Zeugen befragt und haben auch dabei festgestellt, dass man nachweisen kann, dass das aus dem Umfeld des Präsidenten heraus geschehen ist, das Massaker. Weil die Regierung die Leute bewaffnet hat, weil sie nicht wollten, dass die weiter protestieren. Das ist einer der Gründe, warum das Europaparlament heute einen Beschluss gefasst hat, also vor wenigen Wochen, dass es eine Strafverfolgung für dieses Verbrechen in La Saline geben muss. Also das finde ich für die Verhältnisse relativ wirksam. Also da bin ich stolz drauf.
Das heißt also, Sie ertüchtigen Menschen, Sie machen Menschen stark, selbstbewusst, in der Hoffnung, dass sie dann irgendwann in der Lage sind, ihr Schicksal tatsächlich selbst bestimmen zu können und hören auf, Sachen reinzuwerfen.
Also die muss ich nicht ertüchtigen, die brauchen Mittel, damit sie ihre Arbeit machen. Okay. Die sind ja selber alles Juristen, von denen können wir lernen. Das Zweite, was vielleicht interessant ist, was wir gemacht haben und was wir auch immer mal wieder unterstützen, ist die Arbeit von einer Bauernorganisation, die natürlich aufgrund dieser globalen Landwirtschaftspolitik, die einheimische Landwirtschaft zerstört, einfach auch in sehr armseligen Zustand war und vielleicht jetzt in einem kleinen wenig besseren ist. Aber das ist auch nicht, dass wir das machen. Was wir da gemacht haben, wir haben unterstützt Brigaden, Solidaritätsbrigaden der Landlosenbewegung aus Lateinamerika. Via Campesina nennen die sich. Das waren Brasilianer, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Die haben dort gemeinsam mit den Haitianern eine Schule aufgebaut und haben auch versucht, so Landwirtschaftsprojekte zu machen, die so exemplarisch zeigen, wie Landwirtschaft aussehen könnte unter den haitianischen Bedingungen. Die brasilianischen Helfer, die sind schon auch sehr verzweifelt zum Teil gewesen, weil natürlich unter diesen Verhältnissen braucht man wahnsinnig viel Zeit, um etwas zu verändern. Und die haben die sich aber genommen. Die haben mit denen gelebt, die haben Kreol gelernt. Also die haben gearbeitet wie ganz früher unsere Entwicklungshelfer. Ja, ganz nah bei den Betroffenen. Ja.
Also man braucht, habe ich schon gelernt, einen langen Atem. Und es geht darum, die Menschen stark zu machen. Das habe ich auch gelernt. HR-Info, das Interview mit Katja Maurer von Medico International. Frau Maurer, zu jedem unserer Gespräche gehört immer diese kleine Box, die ich Ihnen da auf den Tisch gestellt habe, die HR-Info-Interview-Box. Da ist immer so eine kleine Überraschung drin für unsere Gesprächspartner. Wollen Sie mal aufmachen, mal gucken, was da drin ist.
Okay, ja.
Und mal beschreiben, was Sie finden.
Ja. Ich finde darin ein Neujahrsgruß auf Russisch. Schastlivo Novo Gorda.
Das heißt, das.
Ja, ich kann wirklich Russisch.
Da ist noch ein Zettel drin.
Da ist noch ein. Dadagaya Mrs. Maurer, Pachemovi, Nasamom, Jeli Gavadice, Paduski. Sehr geehrte Frau Maurer, warum sprechen Sie tatsächlich Russisch?
Ja.
Ja. Ich bin ja jetzt nicht mehr ganz blutjung und zu meiner Schulzeit war es so, dass man in der Schule noch Russisch lernen konnte.
In Frankfurt, gell?
In Frankfurt, weil es einfach die Zeit des Kalten Krieges war und man glaubte, Russisch lernen ist eine Sache, die gut ist. Und daraufhin habe ich beschlossen, ja, vielleicht sollte ich das auch wirklich machen, habe Russisch gelernt und auch also eine Dolmetscherprüfung abgelegt, habe mich aber dann auch noch mit vielen anderen Sprachen beschäftigt, bin letztlich im Journalismus gelandet.
Trotzdem ist es ja noch ein ziemlich langer Weg zu Medico International, wo Sie am Ende hingekommen sind, 1998, wo Sie seitdem aber treu geblieben sind. Was hat Sie dahin verschlagen? Was war das für eine Motivation?
Ich habe sehr, sehr lange als Auslandsredakteurin unter anderem bei der Wochenzeitung Freitag gearbeitet, die es ja immer noch gibt. Und dann hatte ich bei Medico die Chance, als Pressereferentin anzufangen und konnte also sofort nach Nicaragua fahren. Ich spreche sehr gut Spanisch auch und habe also dann endlich die Sachen, über die ich geschrieben habe, von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und das war natürlich für mich toll. Und ich war zwar Leiterin der Öffentlichkeitsabteilung, habe aber immer sehr, sehr viel geschrieben.
Also sehr lange schon bei Medico International, auch ziemlich lange, seit 10 Jahren, glaube ich, mindestens sehr intensiv beschäftigt mit Haiti. Was ist es, was Sie an Haiti bindet?
Also an Haiti bindet mich die Erfahrung unserer westlichen Dominanzkultur, die in Haiti so exemplarisch ist. Ich habe diese mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die vor Ort waren und die wirklich nichts wussten. Nicht mal wussten, wie die Zusammenhänge sind. Ja? Also dass Haiti das erste Land ist, was sich befreit hat von der Sklaverei. Dass es von Anfang an unter einem Schuldendiktat stand, also eigentlich keine Chance hatte auf eine befreite Entwicklung. Weil das Schuldendiktat, die mussten für die entgangene Sklavenarbeit Schulden bezahlen und die haben das nach Frankreich, aber auch an US-amerikanische Banken. Das wurde dann, wie das so ist, das wird ja dann über die Banken abgewickelt. Und dann kommen unsere Leute dahin und sagen, denken, sie müssen den Haitianern etwas beibringen. Also es fehlt einfach die Demut. Okay. Und das ist mir so viel begegnet, die Leute haben gesoffen, die haben gefeiert, die waren auf der Seite der Reichen in Haiti. Das war für mich wirklich eine ganz schlimme Erfahrung. Auch wenn ich verstehen kann, dass sie auch überfordert waren von der Situation.
Also wir reden jetzt von Hilfskräften nach dem Erdbeben, die sie da getroffen haben. Das ist, sagen wir mal, also dann verstehe ich, warum Sie sich vom Kopf her mit der Sache beschäftigen und auseinandersetzen. Aber gibt es auch die Bauchfraktion, die sagt, es gibt Menschen dort, die mich total beeindrucken?
Also erstens sind die Haitianer einfach ganz anders, als man sie zeichnet. Und dann trifft man Leute, die super gebildet sind. Es gibt eine fantastische Literatur in Haiti. Das sind Leute, von denen können wir so viel lernen, was postkoloniale Philosophie anbetrifft, die dort gelebt wird in all ihrer Verzweiflung. Also wo die Leute sich wirklich auch sehr, sehr ernsthaft damit auseinandersetzen, warum das alles gescheitert ist in ihrem Land. Und eine sehr selbstkritische Haltung haben. Also gar nicht nur auf den Westen schimpfen. Es gibt eine ungeheure Flexibilität der Haitianer. Die können unter den Umständen überleben, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Die sind in der Lage, in anderen Ländern neu anzufangen. Und dieses Kreol, dieses Vermischen der Erfahrungen, was ja die Sklaven dort lernen mussten, sich neu erfinden, das beherrschen die Haitianer und das ist sehr, sehr spannend.
Vielen Dank, Katja Maurer von Medico International. Sie hat uns in Erinnerung gerufen, dass es den Menschen in Haiti 10 Jahre nach dem verheerenden Erdbeben heute immer noch nicht viel besser geht. Ich bin Stefan Büchler und unsere Sendung finden Sie als Podcast bei hrinforadio.de.